Naja, wenn man nach der Bedeutung der verschiedenen Gerichtsverfahren fragt, dann ist natürlich zu unterscheiden, wer ist da eigentlich Herr des Verfahrens. Es hat alliierte Verfahren gegeben, zum Teil noch während des Krieges in der Sowjetunion. Es hat diese große Serie von Nachkriegsprozessen gegeben, den Hauptkriegsverbrecherprozess und dann eben von den verschiedenen Besatzungsmächten in ihren Zonen größere Prozesse und dann irgendwann gibt es noch diese Übergangsphase, wo also noch vor Staatsgründung bereits deutsche Gerichte gegen NS-Verbrecher ermitteln, also quasi unter alliierter Hoheit nach deutschem Recht gegen Deutsche vorgehen und dann irgendwann nach der Staatsgründung, nach den beiden Staatsgründungen, dann ist es also wieder eine staatliche deutsche Rechtsprechung. Für die Alliierten war es, denke ich, zum einen wichtig, der eigenen Bevölkerung zu zeigen, dass dieser Krieg eine höhere moralische Bedeutung hatte. Und auch sich abzugrenzen von diesem Willkürregime, gegen das man da jetzt jahrelang gekämpft hatte. Also von dem Hauptvertreter der Anklage in den amerikanischen Nachfolgeprozessen, Telford Taylor, gibt es diesen Satz aus seinem Eröffnungsstatement im Juristenprozess: Der Tempel der Gerechtigkeit muss neu geweiht werden. Und das meint auch den Tempel der Gerechtigkeit für die Amerikaner. Also wir etablieren hier wieder ein Regelungsverfahren, den Strafprozess, der zum einen die Verbrechen ahndet, zum anderen aber auch den Angeklagten die Chance gibt, sich da in einem fairen Verfahren zu verteidigen. Diese deutschen Verfahren, die liefen ja zunächst mal so ab, dass die Institutionen da so ein bisschen zum Jagen getragen werden mussten. Also unmittelbar nach Gründung der DDR und der Bundesrepublik war keiner richtig scharf drauf zu sagen, wir als Deutsche wollen jetzt gewissermaßen dieses Erbe der Alliierten weiterführen. Und das waren dann also eher so Zufallsfunde, beziehungsweise irgendwann ist es dann auch fast ganz zum Erliegen gekommen. Und als dieser Ulmer Einsatzgruppenprozess dann stattfand 1958, das war insofern eine Zäsur, weil da zum einen sich auf dieser lokalen justizpolitischen Ebene Juristen in Baden-Württemberg durchsetzen konnten, die gesagt haben, jawohl, wir müssen jetzt diese Prozesse auch führen und wir ermitteln da und wir stellen da Ressourcen zur Verfügung und wir setzen das innerhalb des Apparats durch. Und es wurde dann sehr schnell klar, so wie diese Massenerschießungen liefen, dass es eben nicht nur diese eine Einheit gewesen sein konnte, die da jetzt in Ulm vor Gericht stand, sondern dass das im Grunde Verbrechen waren, die auf der gesamten Länge der sowjetischen Front durchgeführt worden waren und dass da Tausende von Leuten dran beteiligt gewesen sein mussten. Diese Verhältnis zu den Geschichtswissenschaften, das ist natürlich durchaus zwiespältig, weil die Juristen da mit ihrer Fragestellung über Jahre hinweg intensivste Vorarbeit geleistet hatten. Da waren also wirklich kilometerweise Akten generiert worden in diesen alliierten Prozessen schon allein. Und sich da jetzt als Historiker heranzusetzen, das hat eine gewisse Zeit gedauert. Ich meine auch, dass jetzt, sagen wir mal, wenn man sich diesen Komplex Konzentrationslager anschaut, da Überlebendenberichte oder dann eben auch erste frühe Analysen wie Kogons SS-Staat oder sowas, eigentlich da die Historisierung eher einsetzt als in diesem Bereich von Massenmordaktionen in Osteuropa, die schwerer zu greifen waren als diese stationär existierenden Konzentrationslager, wo dann auch durchaus eine nennenswerte Zahl von Überlebenden oder Zeugen auch befragt werden konnte.